Ja, schön. Wir kommen zum letzten Vortrag. Und in dieser letzten Runde wollen wir das vielleicht ein bisschen anders gestalten. Ich würde gerne ein bisschen Feedback von euch in dieser letzten Stunde haben und will es ja, generell eröffnen für anderen Input auch, dass wir abschließend, sage ich mal, jetzt an diese Woche uns gemeinsam Gedanken machen, ganz praktisch, wie sehen die Anwendungen für euer Leben als Jugendliche aus? Ja, und ich muss mal ganz ehrlich sagen, so jung wie ich mich fühle, aber ich schließe mich davon aus. Ja, selbst jemand, der noch so jung wie ich ist, ja, ist schon ganz schön alt. Und vieles von dem, wozu hier das Buch Prediger aufruft, findet die Anwendung auf euch. Ja, das Buch endet und sagt, und gedenk an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Oder freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Ja, ganz am Schluss kriegen wir hier, finden wir Herausforderungen an die Jugendlichen. Und ehrlich gesagt hat mich schon das Leben eingeholt. Vieles von dem, was in diesem Buch beschrieben wird, trifft schon auf mich. Entschuldigung, Andi, ja, Klaus, Martina, trifft schon auf uns zu, ja, Missy. Aber, vielleicht davor, bevor es losgeht, muss ich noch einiges nachreichen. Als allererstes, es ist besser für ein, wenn er jemand anderes hat, der ihn wettwärmt, also tatsächlich hier, ich weiß nicht, ob es ein Scherz ist, aber die Hotelkette Holiday Inn, ja, versucht das gerade in 3 Hotels, wo sie tatsächlich 2 so gekleidete Menschen als lebendige Wärmflaschen anbieten. Und sicherlich, hier wird das Prinzip aus dem Prediger veranschaulicht, besser 2 als allein. Ja, und ich glaube, das haben wir bei all dem, was wir diese Woche besprochen haben, immer wieder gesehen. Als zweites vielleicht auch nochmal zu dem Prinzip Double Vision. Ja, ich habe ja gesagt, dass wenn wir in Christus sind, so kann das Übel oder auch das Gute, was uns geschieht, plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive gesehen werden. Ja, und ich habe das hier versucht mit diesen Bildern zu veranschaulichen. Und ich habe eben schon mal die ganz Kleinen gefragt, was sie denn sehen. Und der kleine Mario hat gesagt, er sieht einen Indianer auf einem Pferd, einen Bach entlang reiten und daneben liegt da noch eine Frau in gelben Tüchern eingewickelt. Ja. Da habe ich ihm gesagt, aber meinst du nicht, das hier ist eine Nase? Und daraufhin, als ich ihm gesagt habe, dass das eine Nase wäre, plötzlich sah er was ganz anderes. Ja, er sah einen alten, bärtigen Mann mit langen, grauen Haaren. Sehen wir den alle? Ja, gut. Das also nochmal einmal als Veranschaulichung dessen, wie gerade wenn wir mit Christus verbunden sind, doch so vieles von dem, was in unserem Leben geschieht, plötzlich eine ganz andere Form annehmen kann. Hier noch einmal. Was sehen wir auf den ersten Blick? Ganz schnell. Erst sehen wir die Frau und dann sehen wir 2 Pferde, die sich küssen. Ja, im Sonnenuntergang oder was auch immer. Keine Ahnung. Okay, ich hoffe, das ist koscher. Gut, damit kommen wir dann zu unserem Beitrag für heute. Ich werde mal ganz kurz einen Brief vorlesen, ja, den ein Mann geschrieben hat, der vielleicht noch einmal sehr schön veranschaulicht und zusammenfasst, was wir diese Woche betrachtet haben. Und danach will ich es ein bisschen an euch abgeben, einfach in der Unterhaltung, wie, wenn wir wirklich in dieser vergänglichen Welt leben, wo nichts bleibt am Ende unseres Lebens, was bedeutet das dafür, wie wir unser Leben ausrichten sollten? Er zitiert Psalm 90, Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Mein Vater wurde 80 Jahre alt aufgrund seiner Lebenskraft und der Gnade Gottes. Er starb letztes Jahr. Wir trauern natürlich noch immer über seinen Tod. Aber jetzt, wo der Schmerz über sein Ableben nachlässt, ringen wir mit einem neuen Schmerz. Das Bewusstsein, wie schnell die Erinnerung an jemanden, der einem so nahe und lieb war, wie ein Vater oder ein Ehemann oder Freund, so schnell verblassen kann. Wenn jetzt schon jeden Tag die Erinnerung an die Konturen seines Gesichtes und den Klang seiner Stimme mehr und mehr verschwimmen, was werden wir dann noch in 10 oder 20 Jahren von ihm erinnern? Was werden seine Kindeskinder von ihm wissen? Von seinem Leben, seinen Hoffnungen oder Ängsten, seinen Niederlagen oder Erfolgen oder seinem Weltbild? Was wird das Vermächtnis seines Lebens sein? Mit der Zeit werden wir all die Dinge vergessen, die er so genossen hat. Er liebte es, im Schuppen bei seinen gut geölten Werkzeugen und Waffen zu sein. Er liebte den Klang der Wellen, die gegen den Bug seines Segelschiffes wie im Takt schlugen, als er so vor einer frischen Brise Wind vor sich her segelte. Mit der Zeit werden die Wellen jedoch nicht mehr sein Bild reflektieren. Seine ihm so kostbaren Werkzeuge und Gewehre werden schon bald recycelt werden und in jemand anderen gerosteten Grill oder verbeulter Schubkarre verarbeitet sein. Wir werden vergessen, was er mit seinen Händen geschaffen hat. Wir werden all seine Stärken und Schwächen vergessen. Wir werden sogar vergessen, wie seine trügerische Vorstellung von Unabhängigkeit und sich selbst versorgen können zerbrach, als er 1988 beim Reinigen der Regenrinnen vom Dach fiel. Er landete auf der Kante des Gehsteigs und brach sich das Genick zwischen seinen Schulterblättern. Dieser Fall hätte ihm fast das Leben gekostet. In einer Blitzsekunde waren sein Stolz und seine Träume und vieles, was er so sehr liebte, dahin. Er würde nie wieder gehen oder in seinem Schuppen werken können. Es folgten viele Jahre der Depression und Selbstmordgedanken. Er wollte doch nie eine Last für seine Frau oder Kinder sein. Aber innerhalb dieses kleinen Momentes war alle Selbstständigkeit für immer dahin. Brian Chappell, der diesen Brief in seinem Buch Holiness by Grace zitiert, kommentiert da noch: Dieser liebevolle Bericht konfrontiert uns knallhart mit der Wahrheit. Alles, was wir uns aufbauen, was wir lieben und wofür wir leben, wird verblassen. Dieses Verblassen kann innerhalb einer Minute oder einem Millennium sein. Aber Zeit wird letztendlich alle unsere Errungenschaften aus der menschlichen Erinnerung löschen und verwischen. Auch wir werden in Vergessenheit geraten. Unausweichlich wird Zeit unsere Bedeutung auswaschen. Wir wollen erinnert werden. Wir wollen, dass unser Wirken von andauernder Bedeutung sein wird. Trotzdem werden wir vergessen und selbst vergessen werden. Diejenigen von uns, die vielleicht schon jemanden verloren haben, der vielleicht sogar schon im frühen Alter gestorben ist, können das nachvollziehen. Ein Mensch, wo wir denken, ich werde ewiglich an diesen Menschen denken, mein Leben lang noch. Es ist wirklich traurig, wie schnell die Erinnerung an einen Menschen verwischen. Es ist unglaublich, wenn wir unser Leben betrachten, wie innerhalb von einer Sekunde sich alles ändern könnte. All das, wo wir unser Herz dranhängen, all das, worauf wir stolz sind, als all das, was wir wertschätzen. Das ist das Leben. Das ist genau das Leben, was auch hier in dem Buch Prediger geschildert wird. Und die Frage ist jetzt, wenn du ein junger Mensch bist, wie sollst du dann dein Leben leben? Was bedeutet es für dein Leben, dass du in solch einer Vergänglichkeit, die unter der Sklaverei, der Knechtschaft, der Sterblichkeit und Vergänglichkeit und Wertlosigkeit gefangen ist, wie sollst du in dieser Welt leben? Vielleicht mal ein bisschen Feedback von euch, ein bisschen Input. Was bedeutet das für euch ganz persönlich? Was haben wir vielleicht diese Woche gelernt? Was das ganz persönlich für euch als junge Menschen, für die Gestaltung eurer Jugend, eures Lebens bedeutet?
Fabian? Nutze den Tag, wenn es im Blick auf gar nicht so ein schlechtes Lebensmotto ist.
Okay. Nutze den Tag, aber im Willen Jesu Christi, in meiner Beziehung zu Jesus Christus. Sehr gut. Mhm. Ja, Jochen?
Ja, auf jeden Fall lebe, also genieße, dass du jung bist und dass dir halt gut geht, dass du jetzt nicht so körperliche Gebrechen hast.
Okay.
Aber auf der anderen Seite immer in dem Bewusstsein, das bleibt eben nicht. Du kannst es nicht mitnehmen, irgendwann wird es entweder gehen oder du stirbst jung.
Mhm.
Möglichkeiten gibt. Und deswegen immer in den Blick auf die Ewigkeit und deswegen auch die Kraft oder die Energie, die man vielleicht in seiner Jugend noch hat, einsetzen für das, was bleibt und nicht für das, was vergeht.
Sehr gut. Okay. Mhm. Jetzt schon die Kraft, die wir noch haben, das, wo die Vergänglichkeit uns noch nicht eingeholt hat, nutzen, dass wir auf jeden Fall es schaffen, damit etwas für die Ewigkeit zu bewirken. Okay, Lukas? Okay. Okay. Eine sinnvolle, unser Leben sinnvoll auch in unserer Berufswahl, den Hobbys, die wir nachgehen, all dem, wie wir unser Leben gestalten. Okay, dass das, was wir tun, zur Ehre Gottes dient.
Also ich denke, dass auch die Tatsache, dass Jesus frei macht, dadurch einen ganz neuen Aspekt kriegt, weil ich denke, wenn man sich ganz an Jesus hängt, dann kann ich auch mit gutem Gewissen, sag ich mal, die weltlichen Freuden genießen.
Okay.
Also halt Essen, Trinken, Freunde, Familie und so weiter. Weil dann mein Herz nie so sehr daran hängen wird, dass ich daran kaputt gehen würde, wenn ich es nicht mehr hätte.
Also okay.
Dann kann ich es eigentlich wirklich in Freiheit genießen.
Okay. Jetzt erst recht, wo ich erlöst bin, wo ich weiß, was wirklich der Schatz meines Lebens ist, worauf es wirklich im Leben ankommt, kann ich umso mehr das, was ich jederzeit vielleicht verlieren könnte, genießen. Sehr gut. Wollte noch jemand was sagen? Aber wir werden jetzt gleich nochmal Vers 11, Vers 9 bis 10, Kapitel 11, Vers 9 bis 10 lesen und dann Kapitel 12 und 1, so als Einstieg, ja. Sonst noch weitere Gedanken dazu, sonst können wir schon mal unsere Bibel noch aufschlagen zum Prediger 11, 9 bis 10. Vielleicht von unserer älteren Garde auch vielleicht ein Wort oder ein Zeugnis der Weisheit und des Rates an unsere Jugend?
Sagen wir mal so, wenn man älter ist und Kinder hat und in dieser Verantwortung ist, dann sind die Kinder auch eigentlich etwas Vergängliches, aber man setzt sehr viel für diese Kinder ein.
Mhm.
Auch die kann ich nicht mitnehmen, aber wenn ich dann sterbe, aber das, das ist einem dann doch sehr wichtig.
Mhm.
Das ist dann sicher wichtiger als gut essen und gut trinken, was man immer mehr macht. Und was dann dann eben wichtig ist, ist auch, dass die Kinder natürlich dann gerade den Weg zu Jesus auch finden.
Ja.
Das ist dann das, ja, vielleicht das Wichtigste im Blick darauf.
Mhm. Ja. Ich kann das jetzt nicht ganz genau belegen. Ja, ich habe mal einen interessanten Vergleich gehört. Ich habe heute Morgen oder gestern Jonathan Edwards zitiert, ja, der gesagt hat, der diese ganzen Resolutionen, diese ganzen Vorsätze für sein Leben hatte. Ja, ein Vorsatz war gestern, ich werde so viel Freude mir im Himmel sichern, wie ich nur kann in dieser Welt. Ja, und so hatte er ganz viele, schon als junger Mensch, ganz viele Vorsätze, denen er entsprechend gelebt hat. Und war wirklich einer der größten Theologen, Philosophen, die Amerika selbst produziert hat. Und zu seiner Zeit, und da weiß ich jetzt eben nicht, wer das war, ja, gab es auch einen sehr gottlosen Philosophen. Und irgendjemand hat mal die Aufstellung gemacht, ja, wie viele Nachkommen Jonathan Edwards hatte im Vergleich zu diesen anderen Philosophen. Ja, und wie wirklich in einem so großen Stammbaum eigentlich dieses Denken, diese Religiosität, diese Pietät von dem Jonathan Edwards weitergelebt hat, ja, und eigentlich sein Umfeld verändert hat und der Philosoph eigentlich durch seine eigenen Kinder gar nicht so viel dann bewirkt hat. Auch das ist ein interessanter Gedanke. Genauso wie Jesus in uns lebt, so ist es auch, dass sicherlich ihr euch in euren Kindern verewiglicht und dann wieder Kinder, wieder Kindern. Und das ist einfach ein gottesfürchtiger, ja, im biblischen Sinne gottesfürchtiger Same, also ein gottesfürchtiger Nachkommen, ja, die das einfach weitertragen. Und das ist sicherlich eine Sache, wo schon wir auch weiterleben. Mhm. Gut. Da heißt es also jetzt hier im Prediger Kapitel 11, Verse 9 bis 10. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz sei guter Dinge in den Tagen deines Jünglingalters. Wandle die Wege, die dein Herz erwählt und die deine Augen gefallen. Aber wisse, dass dich Gott für dies alles vor Gericht ziehen wird. Entferne alle Verdrießlichkeit von deinem Herzen und halte dir das Übel vom Leibe fern. Denn Jugend und Morgenrot sind vergänglich. Wenn wir mal diesen Bibelvers uns vornehmen, sicherlich haben wir schon einige Anwendungen hier gesehen. Ja. Freue, genieße, haben wir gesehen. Auch der Gedanke, jetzt ist noch die Zeit, wo die Vergänglichkeit mich noch nicht eingeholt hat. Jetzt will ich mein Leben nutzen, jetzt will ich mein Leben einsetzen für das, was wirklich zählt. Denn hier schließt es in Vers 10 mit der Aufforderung, die Jugend und Morgenrot sind vergänglich. Ja, es ist nicht, dass das Leben als Jugendlicher vergänglich ist, nein, sondern es ist, dass die Jugend, das Morgenrot, ist irgendwann weg. Ja, irgendwann hat auch das sein Ende und das kommt schneller, als wir denken. Was meint ihr, bedeutet für uns Vers 10, entferne alle Verdrießlichkeit von deinem Herzen und halte dir das Übel vom Leibe fern. Ja, Jochen?
Ja, also das heißt eigentlich freudig.
Okay.
Ich denke, das Faszinierende daran ist eben, dass dieses ganze Buch ja relativ negativ geschrieben ist. Oder sehr negativ. Und ich denke, jeder andere Text der Weltgeschichte, der so negativ anfängt und die ganze Zeit negativ schreibt, würde dann eben in so einer Art Nihilismus, Sinnlosigkeit, hat alles keinen Zweck.
Ja. Ja.
Ja. Und dieses Buch endet halt mit dieser völlig faszinierenden Aufforderung, Freude.
Ja.
Ich denke, oder würde ich so schreiben, dass
es. Nee, sicher. Sicher. Es gibt noch eine Zeit im Leben, ja, wo euch dieser Tod, diese Vergänglichkeit noch nicht so eingeholt hat. Und vielleicht auch einfach zum Thema Weltschmerz, ja, dass ich einfach, solange ich noch jung bin, nicht das Übel dieser Welt mir zu nahe kommen lasse, ja, sondern mich daran erfreue, sicherlich immer wieder aus der Perspektive, erfreue mit dem, was Gott mir gegeben hat, immer mit Gott in der Perspektive. Simon?
Ich wollte auch sagen, dass eigentlich, also Everfather schreibt, entfernt den Unmut aus der Kraft. Mutlosigkeit, also dass ich jetzt nicht ständig mutlos sein soll aufgrund all der Dinge, die in der Welt passieren,
genau.
In meinem Leben strömt, und dass ich sagen soll, weil ich weiß, dass Gott alles in der Hand hat, dass ich mutig
genau.
Den nächsten Tag gehen soll, dass ich mich mutig auf das freuen soll, was kommen wird.
Auf das, was kommen wird.
Genau,
richtig, richtig. In der Gewissheit, dass Gott dein Leben lenkt und eine gute und eine schlechte Zeit hat. Und ob du jetzt unmutig bist, ob du dir jetzt Sorgen machst oder nicht, das wird nicht viel ändern an dem, was Gott dir schenkt. Ich will nicht zu fatalistisch sein, aber das ist doch das, was uns dieses Buch lehrt. Mhm. Okay. Dann haben wir noch den Aspekt, aber wisse, dass dich Gott für dies alles vor Gericht ziehen wird. Was bedeutet das für dein Leben als Jugendlicher?
Ja, das stellt mir praktisch noch den Schutzraum eigentlich mit auf, dass ich jetzt doch nicht zu weit gehst und dass ich auch jetzt schon in meinem jungen Alter trotz der Aufforderung, das Leben zu genießen, den Schutzraum habe und die Erinnerung und das Bewusstsein eigentlich hochhalten soll, mein Herz und mein Verstand, dass ich irgendwann vor Gottes Thron treten muss und
genau. Alles verantworten muss. Genau, also dieser Genuss ist klar reguliert, sage ich mal, anhand der Wege Gottes, seiner Gebote, seinem Willen für mein Leben. Ja, und auch für diese Jugend, selbst wenn die noch unbeschwert und frei ist, soll für den Herrn, soll den Willen des Herrn entsprechend gelebt werden. Okay. Wer von euch weiß wirklich, wie man das Leben genießt? Niemand. Okay. Also ich würde mich nicht melden. Ja, ich habe mich zwar jetzt gemeldet, aber ich sage mal, das war ein großer Grund, warum ich meine Frau geheiratet habe, weil ich sage, ich glaube, sie kann mir wirklich beibringen, wie man das Leben genießt. Ja? Und weil ich... Wie bitte? Aber sie hat ja auch nicht mal sie hat sich gemeldet. Ja? Ich sage mal, das, was wir vielleicht, womit wir aufwachsen, besonders als christliche junge Männer, ist, wenn es gut schmeckt, dann muss es krebserregend sein. Wenn es mir ein gutes Gefühl gibt, dann muss es unmoralisch sein. Wenn es Spaß macht, dann muss es gefährlich sein. Wenn es gut riecht, dann muss es verführerisch sein. Wenn es gut klingt, dann ist es wahrscheinlich oberflächlich. Und wenn es Genuss bringt, dann muss es unbiblisch sein. Ja? Oftmals verwechseln wir das christliche Leben mit einem stoischen Leben. Und da stellt sich die Frage, ja, wie genieße ich denn das Leben? Ja, ich weiß ganz genau, mein Herz an die Dinge dieser Welt zu hängen, das kann nicht wirklich das sein, wozu der Prediger mich hier auffordert. Ja, ich sag mal schon fast dieses Essen, Trinken, denn morgen sterben wir, Genuss, den Jochen eben angesprochen hat, das kann es auch nicht sein. Wie genieße ich als Christ diese Welt? Und ich glaube, Sebastian hat eben schon so ein bisschen in die Richtung hin tendierend uns kurz Aufschluss gegeben. Ich habe einmal zwei Zitate, ich glaube, ich habe sie bei euch nicht aufgeschrieben, von einem gewissen Jeff Perswell. Ich habe dem Lukas gestern Abend ein Buch gegeben, was er mir heute noch zurückgibt. Und das für den, der das vielleicht interessiert, ich denke mal, wir als Christen wissen ganz genau, 1. Johannes 2,15 sagt, du sollst nicht die Welt lieben. Ja? Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Und irgendwo ständig die Gefahr, ich will nicht weltlich sein. Ja? Und auch in dem, dass wir leben, das Leben genießen, irgendwo haben wir die Angst davor, ja, dass wir der Weltlichkeit verfallen. Super Buch eigentlich, leider nur im Englischen, über das Thema, was heißt es wirklich weltlich zu sein? Es ist eine Herzenseinstellung und nicht etwas Äußeres. Ja? Sicherlich zeigt sich aber die Herzenseinstellung in dem Äußeren. Aber dann am Ende wird noch ein Kapitel oder zwei Kapitel dazu gesetzt. Das eine ist, wie genieße ich die Welt? Und das zweite ist, wie nutze ich diese Welt zur Ehre Gottes? Und in diesem Kapitel, genieße die Welt, sagt Jeff Perswell, und ich habe es hier mal übersetzt, eine biblische Weltanschauung gibt uns neue Augen für die Gesamtheit des Lebens. Jeder Bereich ist geladen mit Potenzial. Jede Beschäftigung bietet sich als eine Möglichkeit, Gott zu dienen, Gott zu begegnen, Gott zu gehorchen, Gott zu genießen, Gott zu bezeugen und Gott die Ehre zu bringen. Weil Gott Herr aller Dinge ist und Christus alles erlöst hat, ist bei Gott alles von Bedeutung. Das ist interessant. Wozu er uns hier auffordert, ist zu einer vertikalen Perspektive aller Dinge. Wenn ich jetzt eine Mahlzeit esse, wenn ich jetzt eine Fahrradtour mache, wenn ich jetzt Völkerball spiele, wenn ich jetzt Frisbee spiele, wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist es nicht nur noch etwas Horizontales, etwas, was ich genieße in dem Sinne, sondern es ist etwas, was mir eine Möglichkeit gibt, aufzublicken zu Gott. Und das ist letztendlich der Genuss, zu dem wir aufgefordert sind. Ein vertikal gerichteter Genuss, in dem Sinne, dass wir in allem eine Möglichkeit sehen, Gott zu dienen, Gott zu begegnen, Gott zu gehorchen, Gott zu genießen, Gott zu bezeugen und Gott die Ehre zu bringen. Vielleicht ein zweiter Gedanke von Jeff Purcell. Durch die Linse einer biblischen Weltanschauung nimmt die physische Welt ganz neue Dimensionen an, mit neuen Zielen und Möglichkeiten für unser Leben. Eine dieser Möglichkeiten ist eine noch reichere Freude über diese Welt. Für jene, die Christi Miterben dieser Welt sind, sollte der Genuss dieser Welt tiefer, echter, erfüllender und länger andauernd sein, als für jene, die keinen Anteil an diesem Erbe haben. Genau das, was Sebastian gesagt hat. Wir haben Anteil an Christus Jesus und jetzt plötzlich können wir sogar noch besser die Dinge in dieser Welt genießen. Noch reichere Freude aus ihnen gewinnen. Der Genuss ist tiefer, echter, erfüllender und länger andauernd. Und vielleicht kann ich das einfach mal veranschaulichen. Und eigentlich haben wir diesen Genuss der Welt auf zwei beständigen Realitäten basierend. Diese noch reichere Freude, von der Jeff Purcell spricht, ist in zwei beständigen Realitäten verwurzelt. Die Schöpfung zeugt von Gott zum einen und wir nehmen die Schöpfung als ein Geschenk Gottes an. Und deshalb die Aufforderung, in deiner Jugend Freude, gedenke an deinen Schöpfer. Gedenke an deinen Schöpfer und das tust du, indem du siehst, die Schöpfung zeugt von Gott. Wir können hier vielleicht dem zwei Verse hinzufügen. Einmal im Psalm 19, Verse 1 bis 3, dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Ohne Sprache und ohne Worte und ihre Stimme wird nicht gehört. Dass ich in allem, was ich in dieser Welt sehe, was ich in dieser Welt erlebe, was ich in dieser Welt erlebe, meinen Schöpfer dahinter entdecke. Und entdecke, was es von Gott bezeugt. Dasselbe finden wir auch in Römer Kapitel 1, 19 bis 20. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen geoffenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Sodass sie keine Entschuldigung haben. Und sicherlich ist es hier auch über den Ungläubigen, der keine Entschuldigung hat, zu sagen, es gebe keinen Gott. Aber wir sehen hier, Gott ist erkennbar in allem. Und das wollen wir noch aktiver versuchen zu erleben und erfüllen. Und vielleicht kann ich das einfach mal veranschaulichen mit einigen schönen Bildern aus meinem Urlaub vom letzten Jahr. Ich habe euch erzählt, wir waren im Urlaub auf Santorini. Ja, und hier sehen wir das kleine Dorf, weiß getüncht, Oja. Und wie ich sagte, am Abend kommen alle, die ganze Insel, übertrieben natürlich, die ganze Insel kommt an diese Nordspitze der Insel, um dort den schönen Sonnenuntergang zu sehen. Und für all die meisten, die hier kommen, und wir sehen hier so ein paar Menschenscharen, die sich hier auch auf dieser alten Burg und in den engen Straßen und Gassen dieser Insel reinfärchen am Abend. Da sitzen sie, ja, mit ihren Freunden in den Armen, mit ihren Bierflaschen. Und für sie ist eigentlich dieser ganze Sonnenuntergang, sage ich mal, diese Pilgerreise zum Sonnenuntergang, da geht es sich nur um Party, um Romanze. Es geht nur um etwas Horizontales. Ich will etwas hieraus genießen. Ja, der Genuss für diese Menschen ist nur ich zentriert, ist nur etwas Vertikales, nur was kann ich aus den anderen Menschen um mich herum heraussaugen, was mir dann ein gutes Gefühl gibt. Angewandt, Psalm 19 und Römer 1, angewandt jetzt auf diese Situation ist, dass ich sage, genau in dieser Situation will ich nicht horizontal es genießen, sondern ich will es vertikal genießen. Ich will diesen Sonnenuntergang betrachten, als ein Zeuge Gottes. Ich sehe hier den Schöpfer hinter all dem, das er geschaffen ist. Und ich erkenne, mein Gott ist ein wunderbarer Schöpfer, der Schönes geschaffen hat. Ich erinnere mich daran, dass er mich geschaffen hat und gesagt hat, es ist gut. dass es Gott ist, der interessiert ist an Harmonie. Ja? Wenn ich dann auch sehe, wie der Mond aufgegangen ist, ja, das haben wir dann später an dem Abend noch gesehen, eine so friedliche Situation, und ich blicke es, und es bezeugt für mir, Gott ist ein Gott des Friedens. Und es zeugt mich, es erinnert mich daran, ja, dass ich meinen Frieden und meine Ruhe in diesem Gott, der auch solch eine schöne Nachtruhe mit einem Mond schenkt, erkennen und erleben kann. Wir sehen hier eigentlich einen Riesenkrater. Ja? Vielleicht kann ich auch mal zum nächsten Bild kommen. Hier, das war unsere Terrasse, ja? Direkt in diesen Krater reingebaut. Hier sind wir also morgens, haben wir gesessen und haben diese ganze Bucht gesehen, wo mal ein Vulkan war. Ja? Und jetzt ist da eben in diesen Krater das Wasser reingeflossen. Sehr schöner Ausblick. Und auch hier, ich sage es, es bezeugt von der Gewalt Gottes, ja, wenn solch ein Krater ausbricht. Gott spricht und Dinge geschehen. Es zeugt von der Allmacht meines Gottes. Ja, und wir sehen also, in allem, was ich beobachte, mein Aufblick ist zu Gott. Was bezeugt diese Situation jetzt über meinen Gott? Das ist die Art von Genuss, zu der wir aufgefordert werden. Und das ist vielleicht mal die Herausforderung an jeden von euch, dass ihr euch überlegt, wie kannst du in deinem Leben noch mehr und mehr lernen, dass der Genuss vertikal und nicht horizontal ausgelegt wird. Wo du jede Situation als eine Möglichkeit siehst, vertikal Gott zu erkennen und wahrnehmen, als das, was er sich offenbart. Aber ich denke zum Beispiel auch an unser Völkerbeispiel heute Nachmittag. Ja, ist es auch, dass ich etwas genieße, wie wir heute Morgen und auch gestern in den Predigten gesehen haben, wo ich bereit bin, mich aufzuopfern, wo ich nicht genieße, indem ich nur sage, wie kann ich jetzt hier mehr und mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehen oder wie können Leute mir dienen, sondern dass ich gerade erkenne, ein wahrer Genuss, eine wahre Freude liegt darin, dass ich den Menschen um mich herum diene. Auch das ist indirekt natürlich vertikal, denn es ist in der Liebe, mit der ich von Gott geliebt bin, in der ich jetzt auch andere liebe, Menschen liebe und auch gerade darin dann noch größere Freude finde. Okay, gut, danke schön. Ja? Okay, egal. Also wir machen Sport, ja, wir machen Sport, wir tun etwas, wo andere Menschen. Ich diene anderen, aber gut, meine ganze Einstellung, selbst zu solch einem Spiel, ja, die große Frage ist, tue ich es um Aufmerksamkeit auf mich, ja? Will ich jetzt das Spiel spielen, um der große Held zu sein? Oder sehe ich, was sagt Lukas? Ja? Sicherlich, ich will das Spiel gewinnen, ja? Aber meine Einstellung kann sein, Nein. Du musst dich nicht abwerfen lassen aus Liebe zu allen anderen. Dann wäre ich der liebevollste Mensch. So viel, wie ich abgefeuert wurde. Aber nein, also das war jetzt nur mal so, weil wir heute das Spiel gespielt haben. Ja, aber auch hier, in dem, was ich tue, ich kann sehr ich-bezogen sein, ich kann sehr darauf bezogen sein und sagen, dann genieße ich es, wenn ich die Befriedigung daraus bekomme, dass andere zu mir aufschauen, andere mich toll finden oder was auch immer. Ja? Oder ich kann sagen, nein, der wahre Genuss liegt darin, dass ich es nicht nur als eine Möglichkeit wahrnehme, in der ich Gott in seiner Größe sehe, sondern in der ich auch Gottes Liebe, Gottes Geduld, Gottes Langmut, was auch immer, auslebe in meiner Beziehung zu anderen Menschen. Und auch darin genießen wir dann etwas, ja, gerade durch die Frucht, die vielleicht unsere Liebe, unsere Geduld, unsere Sanftmotive anderen Menschen entgegenbringen, die das mit sich bringt. Ja? Könnte sich hier noch weiter ausgeführt werden. Letzten Sommer bei den Leichtathletik-Meisterschaften, ja, hieß es in unserer österreichischen Zeitung, Wundermensch, Bolt. Ja, und hier, wir sehen, nein, ich will diesen Zeitungsartikel umdefinieren. Ja, eigentlich sollte es heißen, Wunder-Doppelpunkt, Mensch, siehe wohl. Dass selbst wenn ich Fußball gucke, selbst wenn ich mir Sport anschaue, was auch immer, die Art und Weise, wie ich es beurteile, hat immer eine vertikale Perspektive. In dem Sinne, dass ich sage, nein, was bezeugt jetzt dieser schnellste Mann der Welt, Bolt, was bezeugt das über meinen Gott? Wow, so wunderbar hat Gott den Menschen geschaffen, dass er in 9 Sekunden und 58, was auch immer, die 100 Meter läuft. Der Kurier sagt, außerirdisch, die 4. Dimension heißt Bolt. Nein, wir korrigieren das. Die 4. Dimension ist außerirdisch und heißt Gott, siehe Bolt. Ja? Dass ein Mensch so schnell laufen kann, ist nur, weil er von Gott geschaffen ist. Und auch hier, dass wir unsere ganze Weltanschauung ändern und lernen, die Welt zu genießen, uns an dem Sport zu erfreuen, an dem Sport, den wir selbst betreiben, an dem Sport, den wir sehen, als Beobachter, als Zuschauer, die Hobbys, die wir genießen, wo so viel Kunst und so viel Talent, vielleicht auch Intelligenz reingeht, dass wir es alles immer wieder zurückführen auf unseren Gott und also eine Möglichkeit wahrnehmen, dass Gott bezeugt wird. Das ist ja das, was wir eigentlich durch das ganze Buch Prediger sehen. Immer wieder kommen wir zurück auf Gottes Wirken. Gott, der Gutes zu den Menschen, der es ihnen erlaubt, ihnen die Gabe gibt, ihnen ihren Teil gibt, ihren Lohn gibt, wenn er sie essen, trinken und sich freuen lässt. Natürlich könnten wir hier jetzt auch nochmal das Zitat von John Piper über den Wettlauf von Eric Liddell heranziehen. Dass wenn wir jemanden wie ein Eric Liddell vielleicht triumphieren sehen, dass uns dann diese Gedanken bewusst werden. Wie können wir hier nicht an Eric Liddell denken, in dieser großartigen Szene aus Chariots of Fire, als er um die letzte Kurve in diesem Rennen zur Ehre Gottes kommt. Seine Arme schwingen auf und ab wie Kolben eines Motors. Und sein Kopf fällt in seinen Nacken in dieser außergewöhnlichen Art und Weise und jede Muskelfaser in seinem Körper tut genau das, wozu sie geschaffen wurde. Und ein Lächeln kommt über sein Gesicht und alles in Eric Liddell schreit, die Herrlichkeit Gottes, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Dass wir uns daran erfreuen, dass sei es unsere Intelligenz, sei es unsere Kochkunst, sei es unsere Talent beim Sport oder Talent bei irgendwas anderem, dass wir sagen, in diesem Moment, wo ich auf Höchstform bin, nutze ich alles, was Gott mir gegeben hat und wie er mich geschaffen hat. Genauso, wie es geschaffen ist und wozu es geschaffen ist. Und uns daran erfreuen und sagen, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Das ist der Genuss, zu dem wir aufgefordert werden. Jüngling, genieße das Leben in deiner Jugend. Und ich glaube, wenn wir so lernen zu genießen, wo immer wieder es zurückgeht auf Gott, dann müssen wir uns kein schlechtes Gewissen machen, wenn Dinge gut schmecken oder wenn Dinge uns ein gutes Gefühl geben oder Dinge Spaß bringen oder Dinge gut riechen oder gut klingen oder uns Genuss bringen. Okay? Was ist die Message an Fabian? Es sei denn, sie sind ungesund. Okay, gut. Es gibt trotzdem noch einen Spruch. Als zweiter Punkt dann, nicht nur, wir sehen, dass die Schöpfung von Gott zeugt, sondern auch, dass wir sie wirklich als ein Geschenk Gottes annehmen. Ja? In diesem Garten Eden, sicherlich der Mensch ist gefallen, aber der Garten Eden, in den Gott den Menschen gesetzt hatte, ließ Gott allerlei Bäume aus der Erde hervorsprossen, lieblich anzugehen und gut zur Nahrung. Wisst ihr, was das Wort Eden bedeutet? Es bedeutet so viel wie Vergnügen, Wonne, Entzücken, Genuss. Gott hat den Menschen in einen Garten gesetzt und hat ihm Dinge zum Genuss, sowohl für die Augen als auch für den Magen gegeben. Und das ist die Perspektive, in der wir leben sollen. Gott hat mir Dinge in diese Welt gegeben zum Genuss. Im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17, heißt es, den Reichen im jetzigen Zeitalter gebiete, dass sie ihre Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Auch hier wieder, dass wir wirklich lernen, die schönen Momente im Leben dankbar aus der Hand Gottes anzunehmen. Genauso, wie wir es auch in diesen 6 Refrains durch das ganze Buch Prediger hindurch betrachtet haben. Aber wir haben auch, und das ist der dritte Punkt auf eurer Outline, lebe deine Jugend, sei gewiss, das Alter und die Verantwortung und die Mühsal des Lebens sind um die Ecke. Ja? Denk voraus. Ja? Wir haben, wenn wir hier uns Prediger Kapitel 12 anschauen, ein Bild von dem, wie der Mensch verfällt. Ich habe jetzt hier ein kleines Video vorbereitet, was ich euch nicht zeigen werde, weil, ja, die Jungs können sich das schon mal angucken. Es ist nicht so ganz koscher. Und von daher schildere ich es euch einfach mal. Vielleicht allein der Klang wäre schon etwas wert, aber da müsste ich das Bild ausschalten, das mache ich jetzt nicht. Es ist also im Kreissaal, ja, eine Mutter gebiert ein Kind und das Kind schießt raus, fliegt aus dem Fenster und dann verfolgen wir eigentlich für 30 Sekunden, wie dieses Kind durch die Luft fliegt, in einem fast die Schallmauer durchbrechenden Geräuschen und plötzlich, in dem Moment, wo es, sage ich mal, 10 Jahre alt ist, einfach anfängt zu schreien. Ja? Und es fliegt durch die Luft und es schreit und es fliegt und es fliegt und es fliegt und man sieht einfach, wie das Gesicht dieses Menschen von einem Kleinkind sich zu einem 3-Jährigen, zu einem 10-Jährigen, zu einem 16-Jährigen, zu einem 25-Jährigen, zu einem 50-Jährigen, zu einem 60-Jährigen, zu einem 65-Jährigen, zu einem 80-Jährigen, ja, bis nachher alle Zähne rausgefallen sind, entwickelt. Alles innerhalb von 30 Sekunden. Und dann sieht man nur noch den Absturz dieses Menschen, wie er direkt in das Grab reinfliegt, doch die Marmorplatte, die oben auf dem Grab liegt, zerschreddert. Und dann gibt es einen dicken Bumm. Ja, nein, das zeige ich euch jetzt nicht. Aber ihr könnt es euch vorstellen. Ja? Und dann wird eingeblendet der Spruch, Life is short. Das Leben ist kurz. Und dann stellt sich heraus, dass es eine Werbung für Xbox ist. Play more. Und ich denke mal, irgendwo hat diese Werbung schon etwas Wahres an sich. Ja? Das Leben ist kurz. Ja? Und in dem Moment, wo ihr geboren seid, seid ihr schon auf dem Weg ins Grab. Ja? Und umso mehr, ja, sollten wir wirklich diesem Rat des Predigers folgen und als junge Menschen uns Gedanken machen, wie kann ich jetzt, wo mein Leben noch unbeschwert ist, jetzt, wo ich noch nicht Alter, jetzt, wo ich noch nicht so viel Verantwortung habe, wo ich noch nicht die Mühsal des Lebens so erfahre, wie kann ich jetzt meine Jugend genießen? Und es ist interessant, ich glaube, der Text aus dem 1. Korinther Kapitel 7 trifft hier auf euch alle zu. Ja? Die Aufforderung, wenn du ledig bist, wenn du Single bist, dann soll dein Leben ganz für den Herrn einsetzen. Ja, sehne dich nicht immer danach und sage, Mensch, was wäre wenn? Sondern sage, jetzt bist du ledig, jetzt hast du keine Verantwortung für einen Ehepartner und jetzt nutz das Leben und lass dein Leben zählen für den Dienst des Herrn. Denn das Alter kommt. Ja? Und vielleicht kann ich das einfach mal auch mit dem 5. Punkt hier verkoppeln. Vergeude nicht deine Jugend, sei fleißig in dem, was sich auftut. Ja, das ganze Kapitel 11 vor dieser Aufforderung, Jüngling, genieße das Leben, ist eigentlich eine Aufforderung, wo es sagt, sei fleißig. Wir lesen hier, sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen mag. Wenn die Wolken voll sind, so gießen sie Regen auf die Erde. Ob der Baum nach Süden fällt oder nach Norden, nach welchem Ort der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, also kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Früher sehe deinen Samen und des Abends lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes geraten oder ob es beides zugleich gut wird. Wir sind weiterhin, werden wir begleitet von dem, wir wissen nicht. Wir haben wirklich keinen richtigen Einblick im Leben. Wir wissen nicht, was morgen geschieht. Wir wissen nicht, welche Investition sich jetzt am besten lohnt. Ja, ich könnte hier grübeln und ich könnte sagen, wo soll ich jetzt sehen? Und wie steht der Wind? Oder wie soll ich vielleicht diesen Baum fällen? Aber die unterm Strich lautet deshalb das Motto, sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile an 7 und an 8. Ja, investiere in dem, was sich dir zeigt, investiere. Und ich denke mal, die ganz klare Aufforderung für dich als junger Mensch ist nicht, warte nicht und sag dir, Mensch, ich glaube, Gott könnte mich wirklich gebrauchen, indem ich das und das für ihn tue. Dass du sagst, Mensch, ich glaube, Gott könnte mich wirklich gebrauchen, dass ich vielleicht einiges an guten Jugendbüchern schreibe. Vielleicht hast du absolut kein Talent, über Bücher zu schreiben. Dann hör auf und zu sagen, ich werde mal dem Herrn dienen, indem ich das und das tue. Und du sagst dir, ja, jemand von euch hat auch, Lukas hat es gesagt, glaube ich, ja, auch unsere Berufswahl. Ja. Ich denke einfach mal hier, dass wir sagen, Gott, was du mir vor die Füße legst, das will ich fleißig tun. Es ist Gott, der eine Zeit für alles setzt. Und ich glaube, wir sollten lernen, empfänglich zu sein, nicht über den Tellerrand hinauszuschauen und sagen, Mensch, der in der Gemeinde, der tut das. Und das würde ich gern tun. Und wenn ich das tun, dann kann ich wirklich dem Herrn dienen. Sondern nein. Statt dass du sagst, ach Mensch, ich wünschte, ich könnte die Gitarre im Gottesdienst spielen, wenn sich die Tür eröffnet und es ergibt, dass vielleicht jemand im Kindergottesdienst gebraucht wird, dann steig ein. Natürlich musst du ein bisschen dafür talentiert sein. Ja? Aber bete und sag, Herr, zeig mir. Nimm alle Neid, nimm alle Selbstdarstellung, Wunsch, was auch immer, von mir weg und öffne du einfach die Tür, dass ich einfach fleißig bin in dem, was sich für mich ergibt. Und dasselbe trifft auch darauf zu, auf die Suche nach einem Ehepartner. Ja, und ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Einigen von euch würde ich sagen, heiratet, so schnell wie es geht. Ja? Missy und ich sind haben sehr spät geheiratet. Wir haben erst vor 3 Jahren geheiratet. Ich werde euch nicht sagen, wie alt wir sind. Aber das ist ziemlich spät. Ja? Und ich denke einfach mal, wie viel Zeit kann man damit vergeuden und zu sagen, jetzt, nächstes Jahr werde ich heiraten und alles nur darauf abzielen. Ja, ich lebe nur dafür, zu heiraten. Ich weiß nicht, ob das auf irgendjemand von euch trifft. Aber ich denke hier, die Anwendung ist nein. Das, was ich mir präsentiert. Solange Gott noch nicht die Türen dafür öffnet, werde ich sagen, nein, solange ich Single bin, will ich umso mehr mein Leben nutzen für ihn. Andererseits, ja, heirate früh. Genieß das Leben, als verheiratet zu sein. Ja? Für Missy und mich war es relativ spät, dass wir angefangen haben und so manches, wonach wir uns sehnen und sagen, Mensch, das wäre eigentlich schön, so manches zu erleben, zusammen, von dem, was wir jetzt getrennt erlebt haben, auch zusammen erlebt zu haben. Aber auch das ist es, die Fügung Gottes. Und ich glaube, Missy und ich können zurückschauen auf ein Single-Leben, wo wir das, was der Herr uns eröffnet hat, voll und ganz genutzt haben und damit ihm gedient haben. In unseren Gemeinden, sei es im Beruf, sei es für mich im Studium, wo ich gesagt habe, wenn der Herr nicht anders führt, werde ich erstmal all mein Studium zu Ende bringen. Und ich kann nur dankbar sein für die 33 Jahre waren das, glaube ich, die ich Single war. Ja? Wo ich einfach alles, was sich eröffnet hat, erlebt und getan habe, was ich vielleicht, wenn ich schon früher geheiratet hätte, dann gar nicht für den Herrn hätte tun können. Ja? Sei es, einen Job anzunehmen als Seminary Prof, wo ich fast nichts verdient habe, oder sei es eine Reise mit einem Chor, ja, wo ich einen Chor 5 Jahre lang begleitet habe, der hier evangelistische Konzerte in Europa gegeben hat und so weiter und so fort. Verlass dich auf den Herrn. Der Herr ist es, der eine Zeit für dies und für das schenkt. Es ist der Herr, der eine Zeit für Single sein und eine Zeit fürs Heiraten schenkt. und der einen vollkommenen Plan für dich hat. Und also, krall dich nicht fest und sage, ich will mein Leben bestimmen und was in welcher Reihenfolge geschehen soll. Sondern in diesem Sinne, verteile an 7 und 8 Stellen, investiere dort, was sich dir eröffnet. Und das ist vielleicht immer noch ein bisschen zu doll in der Luft, aber ich hoffe, dass das Anwendung in eurem Leben findet. Nutze deine Jugend und sicherlich bei alledem investiere in etwas, was ewigen Gewinn bringt. Vielleicht lesen wir noch einmal zusammen, nur damit wir auch verstehen, worum es hier im Prediger Kapitel 12 geht. Ja, der Grund, warum wir sagen, solange noch jung bist, nutze die Zeit, finden wir hier in Kapitel 12. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Das ist also das, was Leute sagen, die voll und ganz eingefangen werden von der Vergänglichkeit. Und dann heißt es hier weiter in Vers 2, ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken wiederkehren nach dem Regen. Mein Augenlicht wird immer schlechter. Das, was ich sehen kann, wird immer unschärfer. Zur Zeit, wo die Hütte des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und die Müllerinnen feiern, weil ihrer zu wenige geworden sind und finster dreinsehen, die durch die Fenster schauen. Auch hier eine Anspielung auf meine Zähne, ja, die nicht mehr so gut kauen, wie sie einst gekaut haben. Auf meine Augen, ja, die aus dem Fenster schauen und es wird immer nebliger in dem, was ich sehe. Wenn die Türen nach der Straße geschlossen werden und das Klappern der Mühle leiser wird, wenn man erwacht vom Vogelgesang und gedämpft werden die Töchter des Gesangs. Also auch mein Hören wird immer schlechter. Wenn man sich auch vor jeder Anhöhe fürchtet und Schrecknisse auf dem Wege sieht. Ja, man ist bestimmt von Ängsten und man ist einfach nicht mehr so stark. Man kommt einfach nicht mehr den Hügel hoch. Wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecken sich mühsam fortschleppen und die Kaper versagt. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und die Trauernden gehen auf der Gasse umher. Ehe denn der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug am Born zerbricht und das Rad zerbrochen in den Brunnen stürzt und der Staub wieder zur Erde wird, wie er gewesen ist und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. O Eitelkeit der Eitelkeit, spricht der Prediger, alles ist eitel. Hier also eine Beschreibung über unseren menschlichen Körper, der älter wird, wo Dinge einfach weniger und weniger funktionieren. Und das ist der Grund, warum wir sagen, nutze deine Jugend. Investiere deine Jugend in dem, was wirklich zählt. Und genieße deine Jugend, solange du noch unbeschwert dieses Leben genießen kannst. Kaufe die Zeit aus. Wenn wir jetzt nochmal zu Psalm 112 schlagen, und wir wollen das jetzt vielleicht nicht machen, wir wollen vielleicht eher zum Abschluss kommen. Aber ich habe in eurem Outline euch 3 Punkte gegeben. Ja, unter Punkt Nummer 6 hier. Nutze deine Jugend, sei fruchtbar in den Werken der Gerechtigkeit. Und dann Punkt B, erinnere, was erinnert werden wird. Und es ist sehr interessant, Brian Chappell, von dem ich vorhin schon zitiert habe, eingangs, sieht hier im Psalm 112 3 Dinge, die wirklich ewiglich andauern. Einmal in Vers 3, einmal in Vers 6, sondern einmal in Vers 9 ist ein Hinweis darauf, dass wenn alles andere vergeht, so vergehen doch diese 3 Dinge nicht. Das erste in Vers 3 sind die Werke der Gerechtigkeit. Wer von euch kann vielleicht mal Vers 3 im Psalm 112 lesen?
Reichtum und Fülle wird in ihrem Haus sein und die Gerechtigkeit bleiben ewig.
Die Gerechtigkeit wird bleiben Ewigkeit. Das sind hier die gerechten Taten. Und sicherlich Wir haben gestern eigentlich gesehen, wie die Dinge, die für Gott gewirkt würden, tatsächlich ewiglich andauern. Ja? Jagt nach, sagt es in 1. Timotheus 6, Vers 11. Jagt diesen Dingen nach Gerechtigkeit, nach Geduld, nach Liebe. All das, was in Gerechtigkeit, Geduld und Liebe im Glauben getan wird, verspricht Gott uns, wird ewiglich andauern. Und dann in Vers 6 ist es auch der Gerechte, der ewiglich bleiben wird. Ja, der Gerechte, der in der Auferstehung Gottes vor Gott zu einem ewigen Leben bestimmt wird und das ewige Teil auf dieser neuen Erde hat und damit ewiglich weiterlebt. Aber dann finden wir auch in Vers 9, und vielleicht kann Fabian auch nochmal Vers 9 für uns lesen.
Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Seine Kraft wird hoch in Ehren stehen.
Okay. Seine Kraft wird hoch in Ehren stehen. Der Gerechte wird ewiglich bleiben. Seine Kraft wird in Ehre stehen. Ja, ist so viel wie das, was ihn zum Gerechten gemacht hat. Ja, wir können also auch hier drittens schließen, das Heil des Gerechten wird ewiglich bleiben. Und das ist ein faszinierender Gedanke. Für alle Ewigkeit wirst du eine Trophäe der Gnade Gottes sein. Das, was Gott dich verändert hat, in dir verändert hat, wie er dich verwandelt hat, durch sein Heil, durch seine Gnade, das wird, wenn du in der Ewigkeit auferstehst, dessen wird für alle Ewigkeit gedacht werden. Dieses Zeugnis, das lesen wir dann auch im Epheser Kapitel 2, ja, das, oder Epheser 1, dass unser Heil zur Ehre Gottes dient, weil wir für alle Ewigkeit eine Trophäe seiner Gnade sein werden. Und umso mehr sage ich, Herr, lass deine Gnade mich noch mehr verändern. Möge noch mehr am Ende meines Lebens aufgrund dessen, was deine Gnade, deine Liebe in meinem Leben bewirkt hat, als eine Trophäe dienen, die ewiglich dir die Ehre gibt. Das sagt Brian Chappell. Faszinierende Beobachtung. Das sind letztendlich die drei Dinge, die bleiben werden. Wir haben angefangen mit einem Ausblick aufs Leben. Eigentlich bleibt nichts. Wir werden für nichts mehr erinnert. Und was war dann noch das Gut, das wir überhaupt gelebt haben? Aber nein. Wir selbst als Gerechte werden ewiglich leben. Unsere Werke werden ewiglich belohnt im Himmel. Und unser Heil, was Gott hier auf Erden in unserem Leben bewirkt hat, wird ewiglich gedacht. Und somit wollen wir schließen mit der Aufforderung, dass wir sagen, mein Leben soll auf diese drei Dinge, die ewiglich erinnert werden, ausgerichtet werden. Sicher sein, dass ich wirklich als Gerechter mein Erbteil antreten werde. Bin ich mir wirklich sicher? Gehöre ich wirklich zu den Erben Jesu Christi? Sonst ist alles vergänglich. Ist mein Leben darauf ausgerichtet, auf etwas, was ewigen Wert hat, weil es die Gerechtigkeit Gottes bewirkt? Und dient mein Leben dazu, eine Trophäe der Gnade Gottes zu sein? Zur Herrlichkeit Gottes, dessen, was Gott in meinem Leben bewirkt hat. Und mit diesen Worten seid dem Herrn anbefohlen und lernt, solange ihr noch jung seid, das Leben zu genießen. Ja, das sind die Worte, mit denen der Prediger schließt. Und das sind die Worte, die ich euch anbefehle. Wir wollen noch einmal beten und damit zum Abschluss kommen. Ja, Vater im Himmel, wir haben jetzt im Abschluss einfach noch mal einige Gedanken zusammengetragen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns geholfen hast, diese Woche wirklich unsere Welt besser zu verstehen. Vater im Himmel, wir wollen dir im Abschluss an diese Bibelarbeiten danken dafür, dass du diese Welt eingeschlossen hast in solch eine Dunkelheit, Vergänglichkeit, Wertlosigkeit. Denn wer weiß, ob wir sonst wirklich uns ausstrecken würden nach dir, dass du Teil bist unserem Leben, damit es sinnvoll ist in der Gottesfurcht. Uns ausstrecken nach Jesus Christus, in dem schon etwas Neues, eine neue Schöpfung angefangen hat, wo wir in der Gemeinschaft in und durch ihn und mit ihm jetzt schon ein Leben leben können, was der Vergänglichkeit entkommt und über die Vergänglichkeit hinausgeht. Herr, wie danken wir dir, dass wir uns ausstrecken dürfen nach diesem Leben über der Sonne, nach diesem Leben auf der neuen Erde, die du schaffen wirst. Und ich bitte dich, dass du uns als junge Christen lehrst, wirklich unser Augenmerk auf die Ewigkeit zu richten, für die du uns geschaffen hast, für das Leben, wo du mitten unter uns wohnen wirst, in all deiner Herrlichkeit, in all deinen Eigenschaften, in all deinem Wesen. Vater im Himmel, und so, wenn wir heute hier abschließen, bitte ich dich, dass du uns lehrst, das Leben zu genießen, auf das wir dich noch mehr verherrlichen. Dass wir wirklich ein Leben leben, was vertikal gelebt wird. Immer wieder, wo du Teil von allem bist, von all dem, was wir tun, weil wir es tun als dein Geschöpf und tun mit der Kapazität und mit den Talenten und dem Gehirnzellen und mit den Muskeln, die du uns gegeben hast. Dass die eingesetzt werden, ganz zu deiner Ehre, weil sie das erfüllen, wozu du sie geschaffen hast. Herr, mögen wir lernen, das Leben zu genießen, weil wir hinter allem sehen, es ist Gottes Gabe, es ist Gottes Geschenk, dass er uns für unseren Lohn, unsere Mühsal hier auf Erden, diese Dinge zum Genießen gibt. Herr, lehre uns, dass wir unsere Jugend nicht vergeuden, dass wir nicht träumen von dem, was wäre, wenn, sondern dass wir sagen, Herr, das, was du mir jetzt auf meinen Teller gelegt hast, das will ich mit vollem Herzen ausführen und tun. Etwas, was für die Ewigkeit zählt. Oh Herr, so segne diese Gedanken und lass sie Anwendung finden in unserem Leben und lass uns aufgrund dieser Bibelarbeiten wirklich dir noch besser dienen an dem Ort, wo du uns hingestellt hast. Weil das erbitten wir uns im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.